Welle Niederrhein. Der Talk am Sonntag.
Mit mir, ich bin Rafael Hamdan. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Welle Niederrhein Talk an diesem Sonntag. Und heute sprechen wir über ein, wie ich finde, super wichtiges Thema. Ja, eine besondere Form der Polizeiarbeit. Und heute bei mir im Welle Niederrhein Talk ist Kriminalhauptkommissarin Melanie Gommanz aus Krefeld. Herzlich willkommen, Frau Gommanz.
Hallo, schön, dass ich hier sein darf.
Sie sind Kriminalhauptkommissarin und das schon viele, viele Jahre lang. 25 Jahre, richtig?
25 Jahre, genau. Letztes Jahr im Oktober hatte ich mein 25-jähriges Dienstjubiläum.
Ja, herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Vielen Dank.
Heißt also, Sie haben schon so einiges erlebt, sind, wenn ich das auch so sagen darf, mit Sicherheit als Polizistin, also auch als Frau natürlich jemand, der ganz viele verschiedene Erfahrungen gemacht hat in 25 Jahren Polizeiarbeit und jetzt eben in der sogenannten Präventionsarbeit. Vielleicht können Sie einmal ganz kurz erklären, was bedeutet eigentlich Präventionsarbeit? Was bedeutet vor allem aber auch Kurve kriegen? Was genau ist das für ein Projekt? Es hört sich an, als ob man noch so ganz knapp und kurz vor einem Riesenmissgeschick einmal noch die Kurve eben gekriegt hat.
Ja, genau so ist es auch. Die Initiative Kurve kriegen ist eine Initiative des Landes NRW. Die wurde vor nunmehr 11 Jahren, ins Leben gerufen.
Mhm.
Gestartet sie damals in 6 Großbehörden und Krefeld ist seit letztem Jahr im Sommer dabei. Das heißt, wir haben jetzt einjähriges Jubiläum. Es ist eine Initiative, die für Kinder und Jugendliche gemacht wurde im Alter von 8 bis 15 Jahren, die bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten sind mit Straftaten und deren Leben somit Risikofaktoren behaftet sind, dass ein dauerhaftes Abgleiten in die Kriminalität droht.
Also das bedeutet im Endeffekt, es geht um Jugendliche,
ja,
um Kinder, Jugendliche, die drohen richtig krass abzudriften.
Genau, das sind Kinder, die sind Kinder und Jugendliche, die sind schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten und es besteht die Prognose, dass wenn es so weitergeht, dass sie dann im Alter von 14 Jahren oder älter ins Intensivtäterprogramm aufgenommen werden. Das heißt, sie werden Intensivtäter und dann wird es sehr schwierig wieder werden, da aus der Nummer rauszukommen.
Das ist ja auch ein Thema oder ich sage jetzt mal eine Problematik, die gerade jetzt so bei uns in der Region für sehr viel Aufruhr gesorgt hat. Aber da sagt die Polizei jetzt nicht, ja gut, können wir jetzt nichts machen, ruhen wir uns jetzt drauf aus, entspannen wir jetzt mal, sondern sie sagen, da muss es eine Prävention geben. Also das heißt, sie versuchen mit Kurve kriegen, so verstehe ich das zumindest, Kids davor zu retten, so richtig krasse Probleme zu bekommen.
Ja, das stimmt, wobei man wirklich differenzieren muss, das Jugendstrafrecht bleibt davon unberührt. Sie sind halt mit 14 strafmündig und auch wenn unsere Teilnehmer mit 14 oder 15 Straftaten begehen, bleibt das unberührt. Das geht ganz normal seinen Gang. Es geht ganz normal, wenn Anzeigen gefertigt. Ich mache halt auch dann die Sachbearbeitung der Vorgänge und es geht seinen normalen Weg zur Staatsanwaltschaft.
Aber das heißt, wenn jetzt sagen wir mal ein 16- oder ein 15-Jähriger straffällig wird, wenn da eine Anzeige ins Haus flattert und er aber schon längst zum Beispiel bei Kurve kriegen ist, wird er fallen gelassen?
Nein, auf gar keinen Fall. Das Ziel von Kurve kriegen ist, diese Kinder langfristig oder Jugendliche langfristig zu begleiten. Man sagt so, in der Regel dauert es mindestens 2 Jahre. Deswegen auch das Alter bis, oder Einstiegsalter bis maximal 15. Man sagt, 2 Jahre braucht man mindestens, eher sogar länger.
Mhm.
Und mit 18 ist halt die Teilnahme beendet, mit Eintritt der Volljährigkeit.
Mhm.
Die ganze Initiative ist kostenlos und freiwillig. Und sie bleiben so lange Teilnehmer, wie sie das möchten. Die können das selber bestimmen, beziehungsweise die Erziehungsberechtigten bestimmen das mit. Es sei denn, sie werden zum Intensivtäter. Wenn sie also nochmal straffällig werden, wovon ja auch auszugehen ist, weil sie werden ja nicht Teilnehmer und zack, morgen sind sie straffrei. Das ist ein langwieriger Prozess, dahin zu kommen. Und wenn sie also nochmal straffällig werden, dann lade ich sie vor, ich höre sie an oder ich vernehme sie. Und gucke einfach, wo ist das Problem, was ist passiert und erzähl mir deine Geschichte. Wir setzen uns mit den Pädagogen zusammen, weil Kurve kriegen besteht ja nicht nur aus uns Polizeibeamten, sondern auch noch aus 2 Pädagoginnen vom Diakoniewerk Duisburg in Krefeld, also fürs BP Krefeld. Und wir setzen uns zusammen und überlegen, was ist passiert, was ist schiefgelaufen. Aber Ein Rauschmiss folgt auf gar keinen Fall.
Ist das nicht außergewöhnlich, dass dann scheinbar die Polizei dann doch so eng zusammenarbeitet mit Leuten, die eben jetzt nicht Teil der Polizei sind, sondern so wie Sie es gesagt haben, Sozialarbeiter sind das, richtig?
Das sind Sozialpädagogen. Mhm.
Genau. Sozialpädagogen
sind das.
Ja, passiert das an irgendeiner anderen Stelle bei der Polizei, nein, dass man da so eng zusammenarbeitet?
Nein, das ist wirklich was Einmaliges. Und es läuft hervorragend. Man mag es kaum glauben. Wir sind komplett unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Berufserfahrungen, unterschiedlichen Einstellungen bestimmt auch. Aber was uns halt auszeichnet, ist, dass wir alle das gleiche Ziel verfolgen. Also wir wollen alle, dass diese Kinder die Kurve kriegen. Und diese Zusammenarbeit ist einfach einmalig. In der Regel haben die Kinder Fallmanager oder Jugendhilfen, die haben Unterstützung vom Jugendamt. Aber diese Zusammenarbeit mit Polizei und Sozialpädagogen ist halt besonders, weil im Endeffekt landen sie irgendwann vielleicht wieder bei mir. Und selbst wenn nichts passiert, wenn sie nicht mehr straffällig werden, gehen wir schon regelmäßig hin und erinnern nochmal, das ist eine Initiative von der Polizei. Es ist eine ganz spannende Geschichte. Wir haben aber auch eine ganz klare Rollentrennung. Das heißt, ich mache die Voraufklärung der ganzen Teilnehmer. Ne, wie akquirieren wir unsere Teilnehmer? Was läuft im Vorhinein? Ich halte den Kontakt auch zum Jugendamt und zu den Schulen. Und wenn wir uns entschieden haben, jo, das ist ein geeigneter Teilnehmer, dann kommen unsere Pädagogen an Bord. Und für Krefeld ist das die Frau Kalina und die Frau Frese. Die sind beim Diakoniewerk Duisburg angestellt und haben aber ihren Sitz auch bei der Polizei Krefeld auf der Hansastraße. Wir übergeben dann, nachdem wir die Unterschrift von den Eltern bekommen haben zur Einverständniserklärung, übergeben wir das Kind quasi auf dem Papier an unsere Pädagogen. Und die machen dann auch die weiterführenden Maßnahmen mit den Kindern.
Was ich mich gerade frage ist, wie entscheiden Sie denn, welches Kind mit ins Programm kommt?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Zum einen haben wir ein Auswertungstool aus einem polizeiinternen System mit einer Liste von unseren tatverdächtigen Kindern und Jugendlichen.
Aber es sind dann auch erstmal nur Verdächtige?
Ja, klar. Mhm. Kinder sind eh nur verdächtig. Mhm. Beschuldigte können sie noch nicht sein, unter 14. Aber bisher läuft es halt so, dass Kurvekriegen in Krefeld schon so weit bekannt ist, dass wir wirklich von den Familien, von der Jugendgerichtshilfe, vom Jugendamt angesprochen wurden, von den Schulen, von den Schulsozialarbeitern, die einfach sagen, hey, wir haben hier jemanden, wer da nichts für Kurvekriegen. Oder aber auch, weil wir in Krefeld die Sachbearbeitung machen für die Kinder- und Jugendstraftaten. Ich habe halt einfach eine Strafanzeige, dann, ich sage jetzt mal, einen Ladendiebstahl und dann gucke ich mir die Person an und dann ist der erste Weg immer, mal gucken, ob der schon polizeilich bekannt ist. Mhm. Wenn ich dann so sehe, es sind, weiß ich nicht, 3, 4, 5 Einträge, mal vermisst das Kind, mal auch vielleicht Zeuge einer Straftat oder aber auch mehrere Einträge im Bereich jetzt Gewaltdelikte, dann kann ich auch schon anfangen zu überlegen, hey, den gucke ich mir mal genauer an.
Mhm. Heißt also, es langt jetzt nicht, dass ein Kind, weiß ich nicht, Kaugummis im Supermarkt mitgehen lässt, sondern da muss schon irgendwie ersichtlich sein, okay, das könnte hier einen unschönen Verlauf annehmen.
Ja, neben den Straftaten sind auch sogenannte Risikofaktoren erforderlich. Mhm. Die kommen entweder aus dem familiären Umfeld, aus dem sozialen Umfeld, aus persönlichem Umfeld. Die spielen auf jeden Fall eine Rolle. Diese Faktoren müssen auch vorliegen, um diese Negativprognose zu erstellen. Mhm. Ob es, ich sag mal, Suchtkrankheiten vom Teilnehmer selber sind oder von den Familien, ob es vielleicht sprachliche Probleme auch gibt, Schulverweigerer, hohes Aggressionspotenzial, gefährliche Peergroup oder kriminelle Peergroup, also alles das versuchen wir so zu durchleuchten und herauszufinden. Was uns in der Regel auch ganz gut gelingt, durch die vielen Rücksprachen, die wir im Vorhinein führen, sodass wir halt nachher denken, jo, das ist unser Kandidat.
Und aber dann ja, muss aber so ein Jugendlicher oder eine Jugendliche, mir fällt gerade auf, dass ich ganz oft von einem Jugendlichen spreche, aber selten von einer Jugendlichen. Ne?
Jetzt ein Sprechen für sich.
Ist das so?
Ist so, ja.
Woran könnte das denn eigentlich liegen? Sind Mädchen behüteter? Machen die nicht so viel Ärger, wenn sie in dem Alter sind?
Ich denke einfach, ich will jetzt nicht sagen, Mädchen sind schlauer und lassen sich nicht erwischen. Nein, das sage ich nicht. Es liegt, glaube ich, daran, dass der Fokus auch auf Gewaltstraftaten liegt. Und das sind einfach eher jungen Straftaten, die Probleme mit körperlicher Gewalt versuchen zu lösen.
Ja, verstehe.
Das ist nicht so typisch für ein Mädchen.
Ja, dann nehme ich also an, dass Sie bei Kurve kriegen noch gar kein junges Mädel vielleicht hatten oder haben Sie schon welche?
Noch nicht.
Noch nicht.
Aber in Arbeit. Wenn Sie mich in 3 Monaten fragen, dann kann ich das bestätigen.
Ja, da wäre ich natürlich auch sehr gespannt drauf, mal zu hören, wie Sie vielleicht auch selbst als Kriminalhauptkommissarin mit eben dieser ganz langen Berufserfahrung vielleicht auch Unterschiede sehen, ne, bei den Jugendlichen, auch was das Geschlecht angeht. Vielleicht ist das etwas, das ich mir einbilde als jemand, der natürlich nicht in dieser Präventionsarbeit steckt. Aber da würde mich natürlich auch zum Beispiel interessieren, sind die Gründe vielleicht auch andere? Ne? Gibt es vielleicht junge Mädchen, die aufgrund irgendwelcher familiären Situationen vielleicht auch eine andere Rolle in der Familie innehaben, ne, oder eine andere Verantwortung tragen oder ähnliches? Aber das müssten wir dann nochmal in einem Jahr wahrscheinlich besprechen, wenn sie dann soweit sind. Gibt es aber auch Eigenschaften, die Jugendliche mitbringen müssen, um in dieses Programm zu dürfen? Denn es ist ja letztendlich auch eine große Hilfestellung für diese Kids. Also müssen sie sozusagen Potenziale erkennen, sodass sie sagen, ja, er hat dieses und jenes angestellt, aber wir erkennen da auch etwas, was uns irgendwie das Gefühl gibt, da könnten wir eben noch die Kurve kriegen.
Klar, eine Bereitschaft muss vorliegen. Ne? Die Kinder und Jugendlichen, die müssen auch erkennen, dass es so nicht weitergeht, dass es brandgefährlich für sie wird. Und sie müssen auch etwas ändern wollen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe bisher, egal welches Kind ich angesprochen habe oder welche Jugendliche, das Interesse haben wir immer geschafft zu wecken. Es war immer wirklich eine positive Bereitschaft da. Oder es ist eine positive Bereitschaft da.
Und treten Sie dann in dem Moment auch als Polizistin auf oder als jemand, der für Kurve kriegen arbeitet gewissermaßen?
Das erste Telefonat führe ich ja mit den Erziehungsberechtigten. Mhm. Und da sind die Reaktionen wirklich unterschiedlich. Wenn jetzt nicht gerade die Eltern auf uns zukommen, muss ich halt erstmal die Maßnahme oder die Initiative vorstellen. Natürlich, wenn Polizei anruft, ne, hier Melanie Gommans, Kriminalpolizei Krefeld, ist so, Schock.
Was hat er angestellt?
Was ist passiert? Dann halt sofort der erste Einleitungssatz, es ist alles in Ordnung und es geht um ein aufklärendes Beratungsgespräch. Haben Sie mal 5 Minuten.
Hat da schon mal jemand Nein gesagt?
Nein hat keiner gesagt. Ich glaube, es traut sich keiner.
Ich werde das mich wahrscheinlich auch nicht trauen.
Nein hat keiner gesagt. Aber wenn ich dann so in den Flow komme und diese Initiative vorstelle und auch erkläre, warum ich sehe, dass das Kind das Kind dieser Dame oder dieses Herrn gefährdet ist, dann kann das schon passieren, dass sie erstmal die Schotten dicht machen. Und es ist halt Polizei, die anruft. Mhm. Und in der Regel ist ja der erste Impuls von den Eltern, ich will mein Kind schützen und es hat nichts gemacht.
Haben Sie aber auch schon Eltern erlebt, die auf Sie wirkten, als seien Sie erleichtert, dass endlich irgendwie jemand hier anruft und sich vielleicht sogar bestätigt gefühlt haben mit der, es gibt ja auch einige Eltern, die fühlen sich, auch wenn man es vielleicht nicht gleich zugeben mag, überfordert mit einem Jugendlichen, der vielleicht 12, 13, 14, 15 ist und man weiß nicht so richtig, was man machen soll und vielleicht spielt auch Scham eine Rolle als Vater oder als Mutter, weil man zugeben muss, man hat in Anführungsstrichen, auch wenn das jetzt nicht schön klingt, aber das eigene Kind nicht im Griff. Also erleben Sie auch eine gewisse Art von Dankbarkeit und Erleichterung bei Eltern?
Immer. Auch wenn der erste Moment bei manchen Telefonaten schwierig war, wenn ich den Eltern erkläre, worum es geht, was unser Wunsch ist, was unser Ziel ist, sind es immer ganz, ganz positive. Also wir bekommen ein ganz positives Feedback. Die sind unheimlich glücklich, weil sie merken, wir wollen den Kindern nichts Negatives. Wir wollen sie nicht anklagen, wir wollen sie nicht verhaften, wir wollen denen nichts Böses, wir wollen denen was Gutes, wir wollen denen helfen. Eltern sind sehr glücklich darüber, freuen sich. Und das macht mir halt auch meine Arbeit so viel einfacher. Ich muss sie nicht großartig überzeugen. Wir gucken alle in die gleiche Richtung. Und Ich stelle mir schon die Frage, wie wirkt das für eine Mutter oder einen Vater, wenn wir auf sie zukommen mit diesem Thema, genau was Sie gerade sagten, ne? Denkt sie, ich halte sie jetzt für inkompetent oder so, wie gehe ich da dran? Aber das war noch nie ein Problem. Nein, das war bisher in dem einem Jahr kein Problem.
Frau Gommanz, wir sprechen heute über Kurve kriegen. Jetzt will ich aber gerne wissen, wie denn konkret Ihre Arbeit aussieht mit den Jugendlichen. Stellen Sie sich diesen Jugendlichen erst einmal als Polizistin vor? Stehen Sie da in Uniform? Ist es so, wie wenn ich in eine Verkehrskontrolle gerate und dann sind Sie einfach diese Polizistin?
Also auf gar keinen Fall. Also eine Uniform trage ich nicht mehr.
Also Sie sind praktisch in Zivil.
Ich bin in Zivil, genau. Mhm. Ja, ich habe ganz normal mein Büro auf der Hansastraße in Krefeld. Und da sitze ich an dieser Stelle noch, wir machen das zu zweit. Ich habe also eine Kollegin, die Sandra van Aassen. Wir sind quasi das Dreamteam, die polizeilichen Ansprechpartner. Mhm.
Verwundert das die Jugendlichen nicht, dass da nicht eine Polizistin in Polizeimontur steht? Die haben ja auch mit Sicherheit ein Bild vor Augen, wenn sie irgendwann dann mitmachen und sagen, okay, ich gehe jetzt zur Polizei, weil ich muss ja bei Kurve kriegen mitmachen.
Nee, also die Kinder, die bei uns sind, die kennen ja schon die Kriminalpolizei. Das heißt, sie sind ja halt auch schon häufiger bei uns gewesen. Kurve kriegen ist in Krefeld Kommissariat 21 angegliedert und darunter fällt auch die Ermittlungskommission Jugendkriminalität. Da zählen wir auch zu. Das heißt, die Kinder, die wir dann nachher ins Auge fassen, die kennen uns. Die kennen uns Sachbearbeiter auch, die kennen die Räumlichkeiten und die wissen, dass wir in Zivil sind. Ja, mein Alltag. Wie sieht mein Alltag aus? Als allererstes, jetzt gehe ich mal von den Teilnehmern, die ich habe, gucke ich jeden Tag, wirklich jeden Tag, ob was Neues passiert ist. Sind die nochmal neu polizeilich in Erscheinung getreten? Und das mache ich wirklich 7 Tage die Woche.
Auch wenn sie frei haben?
Auch wenn ich frei habe, ja.
Warum? können sie das nicht loslassen?
Weil mir das wichtig ist. Weil ich es ganz erforderlich sehe, dass wir sofort den Draht oder das Gespräch zu den Kindern suche. Man weiß natürlich am Anfang, ne, mein Handy ploppt auf und ich denke, juhu, ist wieder dumm gelaufen. Man weiß natürlich nicht sofort, warum und weshalb. Deswegen gucke ich mir kurz den Sachverhalt an. Aber da gibt es halt auch Geschichten, wo ich denke, an einem Samstag oder an einem Sonntag, da muss man jetzt was tun. Und dann.
Also akut an diesem Tag noch.
An diesem Tag, genau. Also ich versuche dann, die Eltern anzurufen oder den Teilnehmer anzurufen, um einfach auszuloten, was ist passiert, ist es jetzt zwingend erforderlich, dass wir uns sofort treffen. Meine Familie kriegt auch die Krise, ne, wenn mein Diensthandy klingelt. Mhm. Aber die wissen mittlerweile, es ist so, wie es ist. Ja, und dann ist mein nächster Gang oder meine nächste Aktion, ich rufe die Pädagogin an, die für den Teilnehmer dann zuständig ist, damit auch sie sofort im Bilde ist.
Aus Duisburg, mit denen die Polizei auch zusammenarbeitet.
Genau. Aber wenn wir jetzt mal von den Teilnehmern, die wir haben, weggehen, dann mache ich halt auch die Sachbearbeitung und früher oder später kriege ich halt einen neuen Vorgang auf den Tisch. Mhm. Und dann gucke ich einfach, könnte das ein potenzieller Teilnehmer für Kurve kriegen sein?
Aber was ich meine ist, Sie müssen sich ja auch irgendwie, also das sind ja vielleicht ja sogar manchmal Jugendliche, die sich, ich nehme mir das jetzt mal raus, das zu behaupten, vielleicht sich sogar selbst aufgegeben haben an irgendeinem Punkt oder einfach Dinge machen, weil sie denken, ach, ist sowieso egal, ja, es interessiert mich überhaupt nicht, was da die Konsequenzen sind. Also ich will darauf hinaus, dass sie müssen sich auch mit Sicherheit irgendwie ein Stück weit das Vertrauen dieser Jugendlichen erarbeiten und sie müssen sich ja irgendwie auch ein bisschen annähern, oder ist das überhaupt nicht so? Und sie sagen, ja, das funktioniert auch auf Distanz, dieses Projekt.
Nein, auf gar keinen Fall. Aber da muss man einfach nochmal ganz klar unterscheiden, die Vertrauensbasis, die haben die mit den Pädagogen nachher. Mhm. Weil unterm Strich, also es bleibt, ich bin Polizeibeamtin und ich habe den Strafverfolgungszwang. Und das mache ich den Kindern und Jugendlichen, sie sagen immer Jugendliche, es sind ja eher Kinder, ne, Durchschnittsalter bei uns ist 13.
Ja, weil man sich so schwer vorstellen kann eigentlich, ne, dass ein Mensch in so einem jungen Alter, also ich stelle mir tatsächlich auch mal einen Jugendlichen vor, aber Sie haben es ja gerade schon erzählt oder erklärt, aus guten Gründen, weiß man, das dauert 2 Jahre, diese Arbeit. Das heißt, ein Teilnehmer ist maximal 15 Jahre alt. Ja.
Bei Eintritt, ne?
Bei Eintritt, genau. Und das ist manchmal, das übersteigt so ein bisschen meine Vorstellungskraft, dass, dass ja deutlich jüngere Teilnehmer auch sein könnten. Ne?
Aber das geben die Zahlen auch genauso her. Es sind deutlich jüngere Teilnehmer. Mhm. Das ist schon unglaublich. Jetzt nach Corona wurde es noch mal viel extremer. Man muss sich einfach vorstellen, das sind Kinder, die ja gerade auf dem Weg in die Pubertät sind und ja gar nicht wissen, wo sind sie in ihrem Leben, wo ist oben und wo ist unten. Mhm. Und wenn dann auch noch familiäre Probleme da sind oder keine Stabilität zu Hause ist, dann sind die Kinder teilweise verloren.
Aber wenn sie jetzt mitmachen, so ein Alltag jetzt gar nicht vielleicht für sie, sondern für so einen Jugendlichen. Also ich versuche ein Bild davon zu bekommen, wie denn Kurve kriegen im Alltag dieses Jugendlichen funktioniert. An welcher Stelle packt man ihn sozusagen?
Ich muss da nochmal aber an den Anfang kommen, weil bei dem ersten Gespräch mache ich den Kindern schon sehr deutlich, ich bin Polizeibeamtin. Mhm. Alles, was du mir erzählst, da freue ich mich drüber. Aber wenn du von Straftaten erzählst, habe ich den Strafverfolgungszwang. Und das hast du eben bei den Pädagoginnen nicht. Das ist also alles komplett rollenklar getrennt. Wenn die Kinder unserer Pädagogin erzählen, so, ich habe gestern eine Tüte geraucht, dann hat die Pädagogin Schweigepflicht. Mhm. Sie darf uns das nicht weitererzählen. Und das ist das ganz, ganz Wichtige, deswegen dauert auch diese Clearing-Phase am Anfang so lang, also 4 bis 6 Wochen, sagt man, die Kinder müssen lernen oder müssen verstehen, ich bin Polizeibeamtin, ich schimpfe aber nicht mit denen, sage ich jetzt mal, die kommen schon zu mir und ich möchte denen ja auch was Gutes, aber das Vertrauensverhältnis und die anschließenden Tätigkeiten, die Arbeit, die machen unsere Pädagogen.
Das finde ich ganz spannend, weil ich erwische mich selbst, ehrlich gesagt auch gerade schon so bei unserem Gespräch, dass ich mich so frage, was darf man eigentlich sagen? Also was dürfte ich jetzt, wenn ich jetzt Teilnehmerin wäre, was könnte ich denn einer Polizistin, der ich ja eigentlich potenziell vertrauen kann, in so einem Projekt überhaupt erzählen und was nicht? Und ich meine, das Wort sagt es ja selbst, Strafverfolgungszwang, also sie haben gar keine Wahl, sie müssen das Ganze verfolgen, wenn sie dann davon erfahren, was auch immer es ist.
Auf jeden Fall. Aber das läuft auch ganz gut. Das wissen meine Teilnehmer aber alle.
Verursacht das auch Vertrauen, dass sie diesen Jugendlichen von Anfang an sagen, pass mal auf, das läuft jetzt hier so, ich unterliege diesem Strafverfolgungszwang zum Beispiel oder meine Rolle sieht so und so aus. Also, dass man schon mit Transparenz in so ein Projekt geht?
Auf jeden Fall. Die Kinder oder Jugendlichen, die haben das ganz schnell verstanden. Ich glaube, die wissen das auch zu schätzen.
Kann ich mir auch vorstellen.
Das läuft wirklich transparent. Diese Gespräche, die finden auch niemals, also die ersten Gespräche finden nicht bei uns bei der Polizeiwache statt, sondern ich gehe in die Familien rein oder meine Kollegin und ich, wir gehen in die Familien rein, wir machen einen Termin, wir quatschen mit den Eltern, wir quatschen mit den Kindern, wir quatschen mit beiden zusammen. Machen den Kindern auch klar, in Krefeld gibt es die für dieses Jahr, wäre unser Ziel, 10 bis 12 Teilnehmer. Hey, bam, du bist einer davon, du kannst einer sein. Und die sind schon stolz.
Unternehmen sie eigentlich auch was im Alltag mit diesen Kids? Also, wie schaut das da aus?
So schwierig zu sagen, weil es gibt ja nicht nur das eine, also es gibt halt das eine Kind, aber das eine Kind, sagen wir mal, wir müssen jetzt mal einen fiktiven Fall nehmen, weil jede Maßnahme ist halt individuell auf das Kind abgeschnitten.
Wie könnte so eine Maßnahme aussehen?
Es geht über Sport, es geht über Anbindung an Vereine, es geht über Anti-Aggressionstraining. Wir arbeiten mit dem Umweltzentrum Krefeld zusammen. Die Kinder, wir haben ein Kind, das geht gerne reiten. Wir versuchen, das Interesse zu wecken. Und alles, was möglich ist, um das Selbstbewusstsein zu stärken, da setzen unsere Pädagogen an. Ich bin halt ein absoluter Fan vom Klettern und vom Bouldern. Ich musste mich am Anfang auch ein bisschen zurücknehmen. Also wenn ich in die Familie reingegangen bin, sage ich den Kindern immer, kennt ihr Ninja Warrior?
Ach, okay.
Alle kennen natürlich Ninja Warrior. Und ich sage, habt ihr Bock zu klettern? Weil
das erleben Sie da Kinder, die Ihnen vielleicht sogar sagen, sowas habe ich noch nie gemacht?
Auf jeden Fall. Aber die strahlen mich alle an wie ein Honigkuchenpferd und sagen, ja klar, sie kennen.
Ja. Ne? Weil das muss man sich mal vorstellen, da sitzt man als Kind da zu Hause mit den Eltern, die vielleicht total sauer sind, die erschöpft sind. Dann sitzt da eine Polizistin, man weiß, man hat echt oft Ärger gemacht, man weiß, man kriegt echt oft noch wahrscheinlich Ärger. Und dann sitzt da diese Polizistin und später ja dann auch die Pädagogin und die Frage ist, mehr oder weniger, hast du Bock, dies und jenes zu unternehmen?
Ja, klar, die Kinder sind erstmal erstaunt und baff und sprachlos. Die Kinder haben ja auch in der Regel schon diverse Familienhelfer gehabt. Mhm. Und dahin zu kommen, dass sie uns überhaupt die Chance geben, nochmal neu anzufangen, nochmal eine neue Person, nochmal eine neue Sozialpädagogin kennenzulernen.
Aber vielleicht denken die Kinder genau dasselbe über sie. Also nach dem Motto, krass, die kommen hier hin und ich krieg echt noch eine Chance. Wissen Sie, was ich meine?
Ja.
Oder ist das Wunschdenken, das ich gerade habe?
Ja, das ist, glaube ich, Wunschdenken. Also ich habe eher so das Gefühl, dass die Kids sagen, ach nee, nicht schon wieder eine neue. Mhm. Und ich habe eigentlich, juckt mich nicht, hab keine Lust. Es ist wirklich, am Anfang schon schwer, die Kinder so ein bisschen herauszukitzeln.
Ab welchem Punkt kriegt man die Kinder dann so rausgekitzelt? Wann sind sie soweit?
Dass sie nicht mehr straffällig werden oder dass sie mitmachen?
Nee, dass sie vertrauen. Dass sie mitmachen, vertrauen, vielleicht sogar verstehen, dass das eine echte Chance für sie ist.
Ich habe das Gefühl, das meine ich jetzt ehrlich, sofort. Mhm. Ich habe das Gefühl, wenn ich da rausgehe, ich habe die gecatcht, die haben Bock da drauf und die machen mit. Die Pädagoginnen erzählen auch nichts Gegenteiliges. Es ist so, man kann sich das nicht vorstellen, also man soll sich das nicht so vorstellen, dass man jetzt, dass die Pädagogin jetzt zu dir nach Hause geht, sich aufs Sofa setzt und eine Stunde quetscht und das Ganze einmal die Woche, die nächsten 6 Wochen lang, sondern es werden Gespräche mit den Eltern stattfinden, es werden Gespräche mit Eltern und Kind stattfinden, aber zur Clearing-Phase gehört auch, hey komm, wir gehen Eis essen oder wir gehen mal ins Kino. Mhm. Die Kinder kriegen Kinoeintritt bezahlt.
Sind Sie denn auch dabei?
Nein, leider nicht. Nein.
Ich würde es aber auch cool finden, als Kind oder Jugendlicher sagen zu können, ja, ich war mit der Polizistin, war ich im Kino und wir haben den neuen, weiß ich nicht, Top Gun geguckt oder so, weil es je nachdem was passend ist. Wahrscheinlich nicht Top Gun für
Tom Cruise ist zu alt.
Ja, Tom Cruise ist zu alt. Aber. Okay, aber das bedeutet, man teilt sich das schon auf, also zwischen Sozialarbeiterinnen und Polizistin jetzt in dem Fall.
Es ist wirklich genauso vorgesehen, dass man diese rollenklare Trennung einhält. Mhm. Was ich mal gemacht habe, als eine Pädagogin erkrankt war und es stand ein Termin zum Klettern, dass ich gesagt habe, komm, bevor wir den Termin verschieben, ich gehe heute mit klettern. Das sprechen wir mit den Kindern ab, die Kinder kennen mich ja auch. Mhm. Ich halte mit denen in der Form Kontakt, dass ich sie dann halt auch einmal im Monat, alle 2 Monate anrufe und mal ein bisschen abkläre. Und wie ist die Lage? Alles easy? Läuft alles? Ich telefoniere mit den Eltern, ich telefoniere mit den Kindern. Wenn ich sie denn nicht im Rahmen schon eines neuen Strafverfahrens von mir sitzen habe.
Genau. Aber Frau Gammanns, eine Sache, die ich mich auch gerade gefragt habe, ist, was ist denn der wahrscheinlich größte gemeinsame Nenner unter all diesen Kindern? Also erkennen Sie ein Muster?
Ja, ich denke, bei jedem dieser Kinder geht es um mangelndes Selbstvertrauen. Die Kinder haben sich aufgegeben, die Kinder sind alle irgendwie Opfer, ob es jetzt Opfer von Stigmatisierungen sind, ob es jetzt selber Opfer von häuslicher Gewalt ist, ob sie selber Straftaten erlebt haben oder halt auch im Rahmen der häuslichen Gewalt erlebt haben, wie der Vater die Mutter schlägt oder der neue Lebensgefährte die Mutter schlägt. Die Kinder müssen wirklich aufgepäppelt werden. Ich habe das vorhin mal versucht zu erklären. Die Kinder sind auf dem Weg zum Erwachsenwerden, die sind in der Pubertät. Die sind zwischen, eigentlich will ich noch zu Mama auf den Schoß, aber andererseits will ich auch ein Gangster sein. Ich will cool sein. Wenn jetzt ein Kind nach der Schule nach Hause kommt und da ist keiner da, weil die Eltern gerade voll berufstätig sind oder die Mutter alleinerziehend ist und voll berufstätig ist und das Kind ist allein zu Hause, hat vielleicht noch kleinere Geschwister, vielleicht noch größere Geschwister, vielleicht sind die auch straffällig schon geworden. ja, was macht das? Irgendwo muss doch jemand sein, der einfach sagt, hey, du bist ein toller Mensch. Und das fehlt den Kindern. Einfach die Anerkennung, du bist wer.
Ich glaube zumindest, dass Präventionsarbeit etwas ist, was viele Leute überraschen dürfte, wenn sie hörten, dass das eben Teil der Polizeiarbeit ist.
Bestimmt. Aber sie ist einfach total erforderlich, weil je besser wir in unserer Präventionsarbeit sind, desto weniger Straftaten haben wir, desto weniger Straftäter haben wir und desto weniger Opfer haben wir. Ne? Wenn man überlegt, dass ein Intensivtäter bis zu seinem 25. Lebensjahr ungefähr 100 Opfer im Durchschnitt hinterlässt und 1,7 Millionen Folgekosten für den Staat hinterlassen werden, da ist es schon wichtig, dass wir in der Prävention richtig Vollgas geben, dass die Kinder diese Kurve kriegen und nicht zum Intensivtäter werden.
Glauben Sie, wenn Kurve kriegen erfolgreich ist oder erfolgreich bleibt, dass man ein ähnliches sozusagen Erwachsenen-Pendant auch auf die Beine stellen könnte?
Auf jeden Fall. Und ich bin auch überzeugt, da läuft schon einiges im Innenministerium im Hintergrund. Es wird momentan etwas entwickelt, was man mit den Teilnehmern vielleicht auch machen kann, wenn die 18 sind. Mhm. Damit sie nicht
fallen gelassen werden.
Genau, fallen gelassen werden sie eh nicht, aber das ist ja nochmal ein anderes Thema. Mhm. Es gibt schon eine Überbrückung, eine Unterstützung. Es ist ein ganz, ganz sanfter, weicher Verlauf. Aber ja, das Innenministerium überlegt schon, wie es danach weitergehen könnte.
Das liegt Ihnen schon am Herzen, diese Präventionsarbeit, ne?
Auf jeden Fall.
Warum? Ich meine, mit 25 Jahren Berufserfahrung wird man wahrscheinlich so viele Sachen schon abgedeckt haben und so viele Sachen gemacht haben. Warum ausgerechnet dieser Bereich?
Über die Frage habe ich oft nachgedacht. Ich wusste, irgendwann wird sie kommen. Ich glaube, das ist mein Naturell. Ich finde es ganz schrecklich, zu sehen, welchen Hintergrund diese Kinder haben. Also straffällige Kinder haben mich schon immer interessiert. Da muss irgendwas passiert sein. Mhm. Es gibt immer eine Geschichte vor der Geschichte. Wenn ich Ihnen jetzt erzähle, neue Veränderungen und nach 20 Jahren möchte ich gerne mal was Neues machen und mich neu entdecken, das ist nicht...
Dann werden Sie nicht das bei der Polizei.
Das ist nicht meine Antwort. Meine Antwort ist, ich glaube, wenn Sie mich haben reden hören, dann wissen Sie, warum ich das mache. Das ist für mich mehr als ein Job. Es ist wirklich eine Berufung. Ich denke, wenn die Kinder uns nicht mehr haben als Kurve kriegen oder wenn man da nicht mehr tätig wird, dann sind sie verloren. Und man muss da schon sehr viel wegstecken können. Man muss sehr viel einstecken können. Man muss sehr viel verpacken. Und dann bekommt man hoffentlich auch was zurück. Ich würde gerne noch mal auf die Maßnahmen kommen.
Ja, gerne.
An dieser Stelle. Mhm. Ich habe es versprochen, ich würde es gerne machen. Ich hatte zwischendurch schon mal erzählt, ich kletter gerne, ich boulder gerne. Das ist immer das Erste, was ich den Kindern sage, weil das Klettern ganz, ganz wichtig für den Körper ist, für die Wahrnehmung. Sind Sie schon mal geklettert?
Was glauben Sie denn? Natürlich nicht.
Es ist wie autogenes Training. Man ist total fokussiert auf die Wand. Man ist fokussiert auf die nächsten Schritte, auf die nächsten Griffe. Man will natürlich nicht abstürzen. Der Weg ist nicht weit. Es ist immer überschaubar. Es sind 3 Meter. Aber die Kinder...
Es gibt einen Rahmen irgendwie, ne? Also man weiß ja, okay, ich muss das und das machen.
Ja, es ist aber egal, nicht ich muss das und das machen, sondern wie komme ich da hoch? Mhm. Das ist mein Ziel und das ist so nah. Es ist nur 3 Meter hoch.
Mhm. Schaffbare Ziele.
Es sind schaffbare Ziele und die Kinder erreichen diese Ziele. Mhm. Und das weckt bei den Kindern, mal von der körperlichen Seite abgesehen, das weckt bei den Kindern ganz, ganz viel Selbstvertrauen. Wir arbeiten mit dem Stuntwerk Krefeld zusammen, mit dem Christoph Handwerk. Sind wir gerade dabei, einen Kooperationsvertrag zu machen. Da können halt auch unsere Kinder oder Teilnehmer Kurse buchen. Und der hat das auch nochmal ganz klar verdeutlicht, was mit dem Geist passiert. Der Geist ist in dem Moment komplett ausgeblendet. ist nur fokussiert auf die Wand. Das heißt, die Kinder haben in dem Moment keinen Schulstress, keine Lehrer, keine Eltern, keinen doofen Kumpel, sondern die sind an der Wand. Und wenn ich selber mit meinen Kindern klettern gehe, habe ich danach Ruhe im Auto. Die sind komplett runtergefahren. Erlebe ich sonst nie im Alltag. Runtergefahren. Und du merkst so, die sind so rund mit sich selber. Die haben was geschafft. Die pushen sich gegenseitig. Teamwork ist da ganz groß geschrieben. Die pushen sich gegenseitig. Einer klettert, einer feuert an. Bestenfalls, wenn man zum Klettern nachher geht und nicht zum Bouldern, ne, dann eine Sicherheit, einer feuert an. Aber das ist halt etwas, was ich meinen oder was ich unseren Teilnehmern immer versuche zu verkaufen. Geht doch einmal eine Runde klettern. Unsere Pädagoginnen sind mittlerweile auch fit. Die klettern jetzt auch beide. Das ist eine ganz tolle Geschichte.
Aber mir wird auch deutlich bewusst, dass Kurve kriegen nicht nur für die Kinder ist und nicht nur für die Eltern und gewissermaßen auch eine Art Familienzusammenführung vielleicht sogar bringen könnte, im besten Fall Perspektiven schafft, sondern, und das glaube ich ist auch etwas, was man vielleicht nicht außer Acht lassen sollte, das Bild der Polizei bei den Jugendlichen wird vielleicht auch dadurch verändert. Also es sind, eben durch Menschen, wie sie es auch sind und die Art und Weise, wie sie da vielleicht auch rangehen und ebenso, sie haben es selbst gesagt, unkonventionell sind. Aber zumindest sprechen sie ja dann scheinbar die Sprache von den Kids, die sie dann auch verstehen können.
Ja, das stimmt. Ich kann mich sehr gut auf Augenhöhe mit denen unterhalten. Ich muss jetzt nur noch so ein bisschen fitter werden in diesem Musikstil.
Also
YouTuber und so weiter und so fort. Also diese, ja, wir hören ganz schreckliche Musik, wie ich finde.
Man muss sich ja auch nicht in allem annähern.
Nein, genau, aber das ist auch etwas, was ich total spannend finde, denen die Möglichkeit zu geben, hey, Polizei kann auch anders, ne? Polizei kann nicht nur böse und einen Finger heben und die zu sich ranzitieren, zur Anhörung, zur Vernehmung, sondern Polizei kann auch anders. Und was ich halt unglaublich finde, wir haben 6 Kinder und sie sind alle 6 komplett unterschiedlich, ob jetzt unterschiedlicher Herkunft oder. Aber es sind 6 Kinder, wo ich weiß, die haben die Chance und sie werden sie nutzen. Da bin ich fest von überzeugt.
Was für ein wunderschöner Abschlusssatz. Wir werden uns nochmal wiederhören, da bin ich mir ziemlich sicher. Und ich bin gespannt, wie dann die Arbeit von Kurve kriegen in Krefeld dann so weiterläuft und wie sie dann bis dahin auch gelaufen ist. Melanie Gommans, vielen Dank dafür, dass Sie heute meine Gesprächspartnerin waren. Ich wünsche Ihnen ganz viel Erfolg und Glück. Und vielen Dank auch an dieser Stelle, dass diese Arbeit hier in Krefeld gemacht wird.
Ja, danke für die Einladung. Es hat sehr Spaß gemacht. Tschüss.
Und ihr hört den Werde-Niederrhein-Talk selbstverständlich auf unserer Homepage auf werdeniederrhein.de. Ich bin Rafael Hamdan. Wir hören uns bald wieder, wenn ihr mögt, in der nächsten Woche schon.
Der Talk am Sonntag. Immer sonntags zwischen 13 und 14 Uhr bei Welle Niederrhein. Und jederzeit online auf welleniederrhein.de.